Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Kannst du dir vorstellen, dass Rishis vor einigen tausend Jahren bereits wussten, dass es dich geben wird? Und Informationen über dich und dein Leben in Palmblätter geritzt haben? Zum Abschluss meiner Indienreise habe ich mir einen weiteren Wunsch erfüllt und eine Palmblattlesung in Chennai erhalten. Die vielen altdeutschen Vornamen meiner Mutter haben die Suche des in Tamil geschriebenen Palmblatts erschwert und dem Nadi-Reader einige Male zum Schmunzeln gebracht. In dieser Folge nehme ich dich mit nach Chennai. Du erfährst, was eine Palmblatt-Bibliothek ist, wie so ein Reading abläuft und ich teile mit dir, was ich aus dieser Erfahrung für mich mitnehme. Viel Freude beim Hören! Hallo, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich hier. Es ist Freitag vor Veröffentlichung der Episode, wieder ein bisschen auf den letzten Drücker. Und genau vor 3 Wochen bin ich zurückgekommen aus Indien. Also um genau zu sein, saß ich jetzt gerade, oder ich glaube, ich bin sogar gerade in den Flieger gestiegen um diese Zeit. Es ist jetzt hier gerade noch morgens. Und ich erinnere mich noch, wie schwer mir dieser Schritt ins Flugzeug fiel. Also es hat sich wirklich angefühlt, als würde jemand mich festhalten. Und ich musste mich richtig ein bisschen anstrengen, meinen Fuß in den Flieger zu setzen. Und dann schrieb mir noch meine Freundin, mit der ich ja vorher zusammengereist war, und erzählte, dass es irgendwie Chaos ist in der Unterkunft. Sie wollte nämlich eigentlich in dem Zimmer bleiben, das wir vorher uns geteilt hatten. Die hatten ihr dann einen super Deal angeboten, ihr das super günstig angeboten, wenn sie da alleine ist. Und dann hatten die es aber doppelt gebucht und nun hatte sie kein Zimmer mehr. Dann war noch irgendwas schiefgegangen. Und dann schrieb ich ihr noch, oh Mann, ich kann dich aber auch nicht alleine lassen. Und sie schrieb, no, please come back, mit so ganz vielen Ausrufezeichen. Und dann habe ich mir kurz so eine dramatische Filmszene vorgestellt, wie ich das Flugzeug anhalte und meine Sachen einfach da lasse und rausrenne und zurück auf indischen Boden laufe und dann dort bleibe. Aber wie ihr seht oder hört, ich bin nicht dramatisch aus dem Flugzeug geflohen, sondern bin nach Hause geflogen und hatte jetzt hier ja auch ein sehr schönes Wiederankommen. Und war dann so 2 Wochen lang innerlich voller Freude und noch so angefüllt. Und wie ihr gehört habt in der letzten Folge, voller Dankbarkeit und Demut dieser wunderbaren Zeit gegenüber, die ich hatte. Und ich muss zugeben, das hat sich dann in der 3. Woche ein bisschen verändert. Wenn du die letzten beiden Folgen gehört hast von meiner Ayurveda-Kur, dann hast du ja auch gehört, dass ich da unter anderem das gemacht habe wegen meiner Beschwerden im Zusammenhang mit meinem Zyklus. Und nun hat mich der Zyklus aber wieder mal etwas aus der Balance gebracht. Ich hatte ja wirklich gehofft, nachdem dann der Zyklus direkt nach der Kur total beschwerdefrei war, dachte ich, yes, jetzt habe ich es gemeistert sozusagen. Jetzt ist das immer so. Aber das Leben hat mich eines Besseren belehrt. Diesmal hatte ich zwar nur einen Tag PMS, was wirklich sehr viel kürzer ist, als ich das auch so aus meiner Vergangenheit kenne. Und dafür dann aber solche Unterleibsschmerzen und Unwohlsein und Hitzewallungen und Schläfrigkeit und Mauligkeit. Also ja, ich habe mich richtig, richtig, richtig mies gefühlt 3 Tage lang. Am Wochenende, am Osterwochenende ging es eigentlich noch, Montag ging es dann los am Ostermontag, als ich zurückgekommen bin von einem sehr schönen Berlin- und Familienbesuch. Und da ja, hätte ich mich am liebsten die 3 Tage im Bett verkrochen. Ich habe dann aber keine Vertretung bekommen für meine Klasse in der Yogibude am Montagabend. Hatte einen kleinen Gewissenskonflikt, weil eigentlich wollen wir im Yoga ja auch auf unsere Bedürfnisse und so weiter hören. Und mein Bedürfnis war, mich zu Hause zu verkriechen und Ruhe zu machen und nichts zu tun. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch ein Pflichtbewusstsein. Es war eine ausgebuchte Klasse und die will man nun auch nicht alle nach Hause schicken. Man denkt dann natürlich auch ans Studio, was das für so ein Studio bedeutet. Deswegen bin ich über meinen Schatten gesprungen. Ich weiß ja auch, dass mir Yoga-Unterrichten in der Regel Energie gibt. Und das war dann auch in Ordnung. Aber darauf habe ich mich dann 2 Tage mehr oder weniger ganz zu Hause verkrochen und war überhaupt nicht mehr dankbar und demütig, sondern trotzig und maulig. Und auch so traurig darüber, dass diese Zeit vorbei ist und etwas erschlagen davon, wie viel Alltag ich im Alltag so habe. Das waren jetzt halt wirklich Luxusbedingungen. In Indien habe ich erzählt, ein bisschen gearbeitet, aber mich halt überwiegend um 1 meiner 3 Geschäfte, Business gekümmert. Das war wirklich herrlich und hatte natürlich deutlich mehr Freizeit und mehr Zeit, einfach schöne Dinge zu erleben. Und hier merke ich jetzt, wie ich so irgendwie noch eine Verabredung irgendwo unterkriegen möchte zum Spazieren und der Kalender ist voll und ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das machen soll. Und wie ich zwischen diesen 3 Berufen hin und her springe, mich irgendwie sortieren muss. Und das hat mich jetzt doch alles ein bisschen erschlagen, glaube ich. Ich bin dabei, wieder in Balance zu kommen. Ich habe ja zum Glück meine Yoga-Praxis, wo ich jetzt auch aufpassen muss oder darf, dass ich mir damit nicht auch zu viel Stress mache, weil mir ist ja so wichtig, das regelmäßig zu machen. Neben allem, was ich noch mache, nehme ich mir auch noch so viel Zeit zum Praktizieren und dann habe ich noch meine Ausbildung zur Hormon-Yoga-Therapeutin. Also es ist wirklich ganz schön viel. Steuererklärung, bla bla bla. Vielleicht geht's dir ähnlich, diese ganzen Dinge, ne? Wir haben ja irgendwie immer Dinge zu tun. Und zum Glück habe ich meine Yoga-Praxis heute Morgen. Zum Glück konnte ich mich aufraffen. Es ist erst 7. Ich finde 7 eigentlich total spät. 7 habe ich ja im Moment immer meine Online-Klassen noch mit einer Lehrerin von mir aus Indien. Und ich fand das eigentlich viel zu spät. Und diese Woche bin ich super froh, dass es so spät ist. Also schon da muss ich mir in den Hintern treten. Und dann fragte sie, wie es uns geht. Und ich meinte, ich bin so müde und energielos. Und noch eine andere Teilnehmerin auch, sie sei so müde und ich fragte, und wie geht's dir, Deepali? Und sie sagte, I'm fine, like always. Und dann meinte sie, ja, manchmal ist mein physischer Körper, hat durchaus Beschwerden, aber sie lässt das nicht ihren Mind, ihren Geist beeinflussen. Und meinte dann, ja, wir sind halt menschliche Wesen und da kommen Emotionen und Beschwerden, das ist ja ganz normal. Aber alles, worum es ja hier auch geht auf diesem yogischen, spirituellen Weg, ist zu lernen, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Und dann dachte ich wieder, danke. Ich weiß das ja selber, aber es ist so Gold wert, wenn es dann einen Menschen gibt, der das so lebt und der das schon auf jeden Fall ein Stück weit mehr gemeistert hat als ich. Und jetzt gerade fühle ich mich wieder ganz dankbar. Wir haben dann Yoga Nidra gemacht. Also erst Sonnengrüße, dann Pranayama, dann ein Yoga Nidra. Das machen wir sonst nie. Aber weil sie eben meinte, okay, wenn einige von euch so erschöpft und müde sind, dann braucht ihr Entspannung. Und das hat total gut getan. Und jetzt fühle ich mich gerade schon wieder etwas mehr in Balance und das war jetzt eine sehr, sehr lange Einleitung, ein kurzes Update von meinem Gemütszustand. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, das sich einige von euch gewünscht haben. Ich habe in den Instagram-Stories eine kleine Umfrage gemacht, welches der Themen aus Indien, die mir so schon auf der Zunge liegen und die ich euch berichten möchte, welches davon euch am meisten interessiert. Und mit deutlichem Abstand vorne lag der Bericht aus der Palmblatt-Bibliothek. Deswegen reisen wir jetzt nach Chennai und um uns nochmal auch akustisch dahin fühlen zu können, habe ich nochmal eine kleine Tonaufnahme vor Ort aus einer sehr ruhigen Gegend in Chennai. Zum Glück liegt die Palmblatt-Bibliothek. Da sind auch sehr befahrene Straßen, aber da, wo ich sie dann 2 Stunden lang gesucht habe, war es zum Glück nicht so laut Und hier könnt ihr euch nochmal mit mir nach Chennai hören. Ja, mit diesen und noch viel mehr Geräuschen bin ich, wie gesagt, erstmal sehr lange auf der Suche nach dem Ort gewesen. Das dauert in Indien gewohnheitsmäßig etwas länger als bei uns, weil wir sind hier wirklich verwöhnt. Bei uns kann man ja jedes Haus auf Google Maps finden, sich wahrscheinlich sogar noch angucken. In Indien gibt's nicht immer Hausnummern. In diesem Fall gab es Hausnummern, sogar zwei und auch zwei Straßennamen. Also ich hatte die Adresse. In der Adresse waren zwei Straßennamen hintereinander und dann auch noch eine alte und eine neue Hausnummer. Und ich hatte dann da, wo ich bei der Unterkunft, wo ich gewohnt hatte, hatte ich schon jemanden gefragt, ob er eine Ahnung hat, wo das ist. Es war nämlich, das war schon ehrlich gesagt ziemlich magisch, weil Chennai ist eine riesengroße Stadt. Und ich hatte diese Palmblatt-Bibliothek einen heißen Tipp bekommen, eine Adresse bekommen, einen Kontakt bekommen, hatte mir dort den Termin gemacht. Dann hatten wir da eine Unterkunft gesucht und die auch schon gebucht. Und dann irgendwie einen Tag vorher gucke ich dann mal, wie weit das dann wohl auseinander liegt. Und es war fußläufig erreichbar. Es war der gleiche Bezirk. Also das fand ich schon unfassbar magisch, unwahrscheinlich. Wer weiß, ob das Zufall war. Also ich konnte von der Unterkunft zur Palmblatt-Bibliothek laufen und hatte dann dort im Hostel gefragt, wo das denn ist. Und dann hat er ja auch auf Google Maps geguckt und er hat mich in die gleiche Gegend geschickt, wo ich auch gedacht hätte, da laufe ich dann mal hin. Und konnte mir aber jetzt auch nicht genau sagen, wo das ist und meinte dann vor Ort, muss ich fragen. Und so ist das nämlich in Indien, da muss man sehr viel mehr fragen als bei uns. Bei uns beantwortet ja das Handy alle Fragen und man muss gar nicht mehr mit Menschen auf der Straße sprechen. Ich finde das aber immer wieder ganz, ganz herrlich, auch wenn einem manchmal das viele Suchen zur Verzweiflung bringen kann. Der Austausch mit den Menschen ist dann immer wieder sehr bereichernd. So bin ich da in der Mittagshitze. Ich bin sehr, sehr rechtzeitig losgegangen und bin da durch die absolute Hitze. Ich war nach 10 Minuten schon schweißgebadet. Es war jetzt wirklich immer heißer geworden in Tamil Nadu. Ende März war es dann ja schon. Und sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, also schweißgebadet bin ich durch die Straßen geirrt, habe die erste Straße gefunden, die zweite Straße, dachte jetzt wieder, was heißt diese Adresse nur. Dann stand an jedem Haus halt zwei Hausnummern, immer new, bla bla bla, old, bla bla bla. Ich habe dann gefunden, dass das new übereinstimmt, aber das old nicht und habe mehrere Menschen gefragt und wurde von hier nach da geschickt. Aber ja, es hat nichts geholfen. Ich habe mehrfach dann dort angerufen. Ich hatte ja die Telefonnummer, aber habe niemanden erreicht. Und dann irgendwann dachte ich, okay, ich habe Hunger, es ist heiß, ich brauche eine Pause. Und habe erst mal eine Lunchpause gemacht, mich in ein sehr volles, lautes Restaurant gesetzt, was super toll war, also wahnsinnig leckeres Essen. Und dann habe ich dort einen Anruf bekommen und die haben mir dann nochmal ein Krankenhaus genannt, was dort anscheinend in der Nähe sein soll, nach dem ich suchen soll. Und so habe ich dann nach dem Essen, bin ich auf der Suche nach diesem Krankenhaus. Es war nicht wahnsinnig weit weg, aber nun wirklich auch nicht die gleiche Straße, in der ich vorher war, sondern schon nochmal eine Ecke weiter. Da war aber der gleiche Straßenname. Es hat mich schier zu Verzweiflung getrieben. Und dann habe ich dort, als ich das Krankenhaus gefunden hatte, wieder dort angerufen und dann hat er mich hin und her geschickt und dann hörte mich irgendwann jemand am Telefon sprechen und meinte dann, ja, hat mir ein Zeichen gegeben, ich solle ihm mal mein Handy geben. Und dann hat mir dieser nette ältere Herr, hat dann mit dem am Telefon gesprochen und irgendwie, ich bin immer wieder fasziniert, ich habe das Gefühl, auch wenn man Englisch spricht und irgendwie gleiche Sprache spricht, trotzdem kommt man manchmal von unterschiedlichen Planeten, weil Inder sind durchaus in der Lage, die Adressen zu finden. Also irgendwie fehlt mir da Das dann doch ein indisches Gehen oder so. Also der Mann wusste dann, wo ich hin soll und hat mich dann in eine Richtung gewiesen. Und dann habe ich irgendwann Kinder auf der Straße getroffen und die Kinder haben dann auf ein Haus gezeigt. Ich hatte das Gefühl, die haben auch so gekichert. Ich hatte das Gefühl, die kennen das schon, dass da irgendwie Menschen durch die Gegend irren. Und dann habe ich da auch, ich wünschte, ich hätte ein Foto von diesem Eingang gemacht, weil da hing dann halt wie so ein großes Werbeplakat, wo was von Astrology, Nadi-Reading stand. Das war aber auch schwer zu erkennen. Da waren irgendwie so auch Blätter davor und so. Also sehr versteckt. Und da bin ich dann rein und da war dann erstmal niemand, habe ich irgendwie mich bemerkbar gemacht. Und dann kam da ein Herr nach vorne geschlurft, hat mich fragend angeguckt. Ich ihm dann gesagt, ich habe mit dem und dem telefoniert und ich hatte einen Termin dann und dann. Ich bin 2 Stunden zu spät, weil ich es nicht gefunden habe. Dann hat er den Mann angerufen, mit dem ich ja telefoniert hatte. Und dann hieß es, ja, ich soll mich mal setzen. Und ich hatte wirklich dann auch immer noch wahnsinnig viele Fragezeichen, weil eigentlich dachte ich, ich habe den Termin mit dem Mann, mit dem ich telefoniert habe und dachte mal, ob der jetzt wohl kommt. Und dann habe ich da gewartet, mich ein bisschen abgekühlt, das war sehr herrlich. Und dann kam er irgendwann und hat mir einen Zettel hingelegt und hat mich gebeten, meine Daumenabdrücke abzugeben. Und da dachte ich dann schon mal, ah, okay, also das scheint hier in die richtige Richtung zu gehen. Weil auch wenn wir hier immer von Palmblatt-Bibliothek sprechen, in Indien, wenn ich da nach Palm Leaf Library oder so frage, dann gucken mich alle nur fragend an. Niemand von den Menschen, die ich dort kenne, hat es irgendwie verstanden. Wenn man es dann ein bisschen mehr erklärt, dann ist es manchmal so, ah ja, ich glaube, sie nennen es dort Nadi Reading. Also jedenfalls habe ich dann auch am Telefon nach einem Termin für ein Nadi Reading gefragt und hatte dann immer gehofft, dass es jetzt auch das ist, was ich mir wünsche. Und dann war das auch so, weil ich hatte schon gehört, dass man da eben sein Daumenabdruck abgibt. Aber bevor wir zu meiner persönlichen Erfahrung kommen, vielleicht noch mal ein paar einleitende Worte. Was ist dann überhaupt eine Palmblatt-Bibliothek? Ja, wie es der Name schon sagt, in Palmblatt-Bibliotheken sind viele Palmblätter zu finden. Und auf diesen Palmblättern sollen vor vielen tausenden Jahren Rishis die Lebensgeschichten von sehr, sehr vielen Menschen niedergeschrieben haben. Rishis sind Seher und das heißt, dass diese eben zu diesem kosmischen Wissen verbunden sind, dass sie Zugang haben zu dem allumfänglichen Wissen und die haben eben sowohl für Menschen als auch für Länder, Zeiten, Dinge, ihr Wissen niedergeschrieben. Also es gibt auch teilweise Nadi-Reader, die Palmblätter lesen und Dinge dann sagen können über bestimmte politische Ereignisse oder Umweltereignisse, die sich zu verschiedenen Zeiten abspielen. Aber ich war jetzt eben auf der Suche nach meinem Palmblatt. Und dann kommt mal die Frage, gibt es dann für jeden Menschen ein Palmblatt? Und ich habe mal gehört, es solle für jeden Menschen, der es sucht, auch eins geben. Es heißt aber auch, dass es Menschen gibt, die in eine Palmblatt-Bibliothek kommen und dann wird das Palmblatt nicht gefunden. Schon mal kleiner Teaser, ich hatte das Glück, dass mein Palmblatt gefunden wurde. Ich habe den Eindruck, dass auch wirklich so etwas Mystisches mit diesen Bibliotheken einhergeht, weil es soll sehr, sehr viele geben. Aber zumindest hatte ich, als ich das jetzt einfach mal so gegoogelt habe, nicht sehr viel Glück. Und es ist nicht so wahnsinnig leicht, die zu finden. Ich habe schon das Gefühl, man ist darauf angewiesen, dass einem jemand einen Tipp gibt. Und dann ist natürlich auch Vorsicht geboten. Weil das ist natürlich auch ein ganz gutes Geschäftsmodell, Menschen ihre Zukunft vorauszusagen. Und was ich so gehört habe, wird damit eben durchaus auch hier und da ja einfach ein Geschäft gemacht. Und dann stimmt es vielleicht nicht unbedingt, was einem da so erzählt wird. Also ich glaube, es ist immer gut, sich da auf eine Empfehlung berufen zu können bei der Suche nach dem Palmblatt. Es gibt immer mehr auch Online-Angebote. Also wenn man sich in dieser Yoga- oder spirituellen Bubble bewegt, dann taucht dieser Begriff immer häufiger auf. weil es dann eben auch Menschen gibt, die das auch online anbieten. Da, ja, habe ich jetzt keine Erfahrung mit. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, das auch zu erleben, wenn man jetzt nicht so eine Reise auf sich nehmen will. Aber ich denke mal, diese persönliche Begegnung macht zumindest für mich da einen ganz, ganz großen Unterschied. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich diesem Reader begegnet bin, weil der nämlich auch wirklich ein ganz spannender und toller Mensch irgendwie war. Also dem gegenüber zu sitzen hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Soweit ich weiß, ist der Ursprung von den Palmblatt-Bibliotheken in Indien und auch in Tamil Nadu, also in dem Staat, durch den ich jetzt gereist bin. Es gibt wohl aber auch einige auf Bali und vielleicht auch noch auf anderen Teilen der Welt, aber das ist jetzt das, was mir so bekannt ist. Und es soll aber auch einige im ganz Indien geben. Also sie sind jetzt nicht nur auf Tamil Nadu begrenzt, aber da scheint so die höchste Dichte zu sein. Und da ich jetzt das erste Mal durch Tamil Nadu gereist bin, was ich mir schon ganz, ganz lang gewünscht hatte, weil da so viele Orte sind, die mich interessieren, hatte ich sehr gehofft, jetzt auf dieser Reise auch endlich meinen Weg in eine Palmblatt-Bibliothek zu finden. Ich hatte in Indien das erste Mal davon gehört, aber immer nur von Menschen, die selbst auch noch nicht da waren, sondern immer nur von Menschen, ja, die auch mal davon gehört hatten und haben mir dann schon erzählt, ja, es gibt diese Blätter, wo dein Leben draufsteht. Und dann habe ich aber das erste Mal mit einer Person gesprochen, die das auch selbst erlebt hat, in diesem Podcast. Ich verlinke dir gerne nochmal die Folge. Das ist die Christine von Essenz Leben. Hör auch total gerne mal in ihren Podcast. Da hat sie auch ja mehrere Folgen, glaube ich, oder sie erwähnt auf jeden Fall auch immer mal wieder die Palmblatt-Bibliothek und ihre Readings, weil sie schon mehrere gemacht hat und da auch sehr positive und eindrückliche Erfahrungen gemacht hat. Und ich fand das ganz faszinierend, was sie auch in dem Interview hier bei mir im Podcast davon berichtet hat. Und das hat meinen Wunsch auf jeden Fall bestärkt, auch meinen Weg in eine Palmblatt-Bibliothek zu finden. Ich muss sagen, dass es jetzt gar nicht so ein dringender Wunsch war mit 10.000 Fragen, die ich gehabt hätte. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Handanalyse machen lassen. Die Folge verlinke ich dir auch gerne nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und als ich zu dieser Handanalyse gegangen war, da hatte ich tatsächlich irgendwie so mehr Fragen und habe mir wirklich so gewünscht, ja nochmal ein bisschen Klarheit für mich zu finden und habe die da auch sehr bekommen, würde ich sagen. Also die hatte mir dann so meine Fragen sehr gut beantwortet und deswegen war es jetzt nicht mehr ganz so dringend und deswegen hatte ich dann schon ein bisschen Befürchtung, dass, weil mein Bedarf vielleicht nicht so groß ist, dass es vielleicht nicht klappen wird. Aber es hat geklappt und ja, ich war einfach tatsächlich unfassbar neugierig und hatte einfach wahnsinnig große Lust, diese Erfahrung zu machen. Das Interessanteste oder das Tollste fand ich, glaube ich, im Nachhinein tatsächlich den Anfang, und zwar die Suche nach meinem Palmblatt. Das, ich wünschte, ich hätte das schon aufgenommen, aber da ich wollte nämlich an, ich hatte den Reader gefragt, ob ich das aufnehmen darf, und dann sagt er, ja, klar, wenn die Lesung anfängt, aber jetzt suchen wir erstmal das Palmblatt und das kann lange dauern. Das brauche ich noch nicht aufnehmen. Dann zwischendrin dachte ich immer, ich wünschte, ich würde das gerade aufnehmen, weil es war wirklich eine spannende Reise bis zu meinem Palmblatt, die anderthalb Stunden gedauert hat. Also er hatte dann meinen Daumenabdruck mitgenommen und hatte mir dann auch erklärt, irgendwie anhand der Punkte in meinem Abdruck wüsste er jetzt, welches Bündel Palmblätter er nehmen müsste. Also er kam dann mit einem so einem Bündel an, das siehst du auf dem Foto, auf dem Podcast-Cover. Und da waren dann aber anscheinend immer noch von mir vielen Menschen die Geschichten in diesem Bündel. Und er musste jetzt mein Palmblatt finden und das tut er mit ganz vielen Fragen. Mit wirklich vielen Fragen. Und ja, da Ich wünschte auch, ich wüsste noch genau, wie es angefangen hat, aber ich glaube, es waren dann so Fragen zu meinem Beruf oder hast du eine Schwester, hast du das, hast du jenes? Und ich war immer nein, 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 nein. Irgendwann kam ich mir schon so blöd vor, immer nein zu sagen. Aber mich hat's auch erinnert, weil ich hatte das auch schon von Christine gehört, dass das bei ihr auch so war. Und tatsächlich war es so, dass es aber irgendwann dann mehr Ja's wurden. Und dann drehte sich sehr viel um die Vornamen meiner Eltern. Und auch das hatte ich schon bei Christine gehört, dass er dann irgendwann den Namen, die Vornamen ihrer Eltern gesagt hat. Und bei mir hat es aber immer noch ziemlich lange gedauert. Also er hat dann so Fragen gestellt. Ist der erste Buchstabe des zweiten Vornamens deines Vaters der und der? Und dann immer wieder nein. Ist der zweite Buchstabe des ersten Vornamens, wo man irgendwann dachte ich, oh Gott, fragt er jetzt einfach so lange, bis ihr die Namen kennt. Aber ja, so viele Kombinationen kann man letztendlich wirklich nicht abfragen. Und dann war aber noch die viel größere Herausforderung der Vorname meiner Mutter, weil meine Mutter hat 4 Vornamen und das sind alles altdeutsche Vornamen. Und dann hat er immer nach diesem Vornamen meiner Mutter gefragt und er konnte es auch immer gar nicht glauben, dass sie wirklich 4 Vornamen hat. Und er meinte dann immer, only given names, also wirklich nur die Vornamen. Er dachte, glaube ich, immer, ich verstehe es falsch und nehme auch die Nachnamen. Und dann musste ich tatsächlich auch meiner Mutter nochmal schreiben, weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass ich die Reihenfolge der Vornamen nicht mehr sicher weiß, weil er hat dann auch wieder gefragt, ist der erste Buchstabe des dritten Vornamens? Und dann war irgendwann, ist der Name deines Vaters Klaus Peter? Und ich muss sagen, da war es dann wirklich so, hä? Also, das war wirklich schon sehr, sehr beeindruckend. Und als er dann noch unter Kichern gesagt hat, Herma Irmgard Hertha Ilse, da konnte ich es wirklich nicht mehr fassen. Also wir haben wirklich ziemlich lange dann auch über diese Namen geredet und dann hat er noch erklärt auch ein bisschen die Tamil-Bedeutung. Ich glaube jetzt gerade, ich habe das sogar, ja, ich versuche dir mal hier noch einen kleinen Teil einzuspielen aus dem Reading, wo er die Namen meiner Eltern kurz benutzt.
Now, your name is Lia. Orekattam. Name Manu, Klaus Peter.
My father.
Father, Klaus Peter. The Klaus, maybe sometimes we have our people pronounce it Kailas.
Very similar.
Lots of us place that is Kailas. And the mother name is Herma. Herma is, our Tamil people have Herma. Herma. Son, Herma. Herma and Irkarim. That is, you are pronounced there. Irkar. This is lighting the Irkar. Tamil. You are Irkar. That is Irkar.
Very similar.
That you are lighting the Hertha. You see, Hertha.
Ja, wie gesagt, das war auf der Suche noch viel lustiger, aber hier hat er es jetzt auch nochmal erwähnt. Auf jeden Fall, irgendwann hatten wir dann mein Palmblatt und dann hat auch die Lesung begonnen und er hat dann immer, die Palmblätter sind eben auf Tamil geschrieben und die dürfen übrigens auch nur von Nadi-Readern gelesen werden. Also das heißt schon, dass man nicht nur einfach diese Schrift lesen muss, sondern dass auch diese Nadi-Reader eine bestimmte Fähigkeit, auch ein bisschen sehende Fähigkeit mitbringen müssen, weil sie eben dieses Blatt deuten und gleichzeitig aber wohl auch eine Verbindung dann zu dir, die du da vor dir sitzt, aufbauen und dann eben dieses Blatt für dich interpretieren können. Und er hat dann immer gelesen und auf Tamil eben erst gesprochen und danach hat er das für mich auf Englisch interpretiert oder ja, es war wirklich, glaube ich, nicht einfach nur eine Übersetzung, weil dieses Palmblatt, das sah auch relativ klein eigentlich aus und er hat sehr, sehr viel mehr dann immer auf Englisch noch dazu gesagt und hier hast du mal einen kleinen Eindruck, wie sich das dann so angehört hat.
ஒன்றாகி உருவம் அதில் இரண்டுமாகி ஒளி சிந்தும் கண்கள் அதில் மூன்றுமாகி நண்டூரைக்கு வேதத்தில் நான்குமாகி நமசிவாய என ஐந்தாகி ஆகிய அறுசுவையும் ஏழு செய்யும் அண்டமலாம் காக்கும் ஒரு எந்தி செய்யும் கூறவரும் நவரசமும் கொண்ட ஈசா.
Ja, und dann fing die Übersetzung an und ich muss sagen, da wurde mir schon mal ganz warm und glücklich ums Herz. Das haben mich die ersten Worte dann sehr berührt, weil er da von Shiva gesprochen hat und dass Shiva dem Rishi gesagt hätte, es wird eine Frau kommen und bitte erzähle ihr die ihre Vorhersagen und diese Frau ist meine Tochter. Und das hat mich irgendwie berührt, weil es war ja nun kurz vor Ende meiner Reise und tatsächlich hat mich Shiva diese ganze Reise durch sehr begleitet. Schon am ersten Ort in Varkala hat meine Lehrerin Dipali ganz viel von Shiva gesprochen. Im Hinduismus gibt's ja sehr, sehr viele Götter. Das kann einen manchmal wirklich verwirren. Und dann haben die teilweise auch noch unterschiedliche Namen auf den verschiedenen Sprachen. Und jeder hat dann so, oder weiß nicht, ob jeder, aber die meisten haben dann halt so ihren Hauptgott. Und von Dipali ist es eben Shiva. Und es ist auch so, zum Beispiel, wenn man zu ihr sagt, wir hatten einen Kirtan und da sagte dann die eine, oh Dipali, du hast so eine wunderschöne Stimme. Und dann sagt sie, das ist nicht meine Stimme, das ist Shivas Stimme. Und ich hatte ihr dann auch zum Abschied eine Shiva-Statue geschenkt. Und dann beim Reisen war ich sehr häufig in Shiva-Tempeln und nicht, weil ich das, so wie viele Hindus das tun, mir bewusst gewählt hätte, sondern es hat sich irgendwie so ergeben. Vielleicht ist auch einfach die Dichte von Shiva-Tempeln sehr hoch in der Gegend. Viele Hindus pilgern dann ja tatsächlich halt zu den bestimmten Tempeln. Auch da gibt es ganze Philosophien und so weiter dahinter. Ich hatte da mit einem Pilger gesprochen, der sagt, er sei jetzt im so und so vierten Tempel und die würden noch fehlen und jeder Tempel gehört dann auch zu einem Chakra und es ist eben wichtig, auf dem Weg alle Tempel besichtigt zu haben. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie viel da so hintersteckt. Es ist nicht einfach nur, ich gehe mal zu irgendeinem Tempel. Genau, und dann, ja, hat Shiva mich auf jeden Fall weiter begleitet. Der wird sicherlich auch in anderen Folgen noch auftauchen. Und so fing dann diese Lesung an und das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Es kam dann erstmal noch ein kleiner Schwang auch in die Philosophie sozusagen. Also er sagte sowas von Shiva is one, but he's also two, and you are also one, and you are also two. Und dann ging das irgendwie so weiter mit, wir haben drei Augen, zwei sehende Augen, das dritte Auge und du bist auch drei. Wir haben vier, weiß ich gerade nicht mehr, ach doch, vier Vedas, vier Veden. Dann hatte er mir etwas ein bisschen über die Veden erzählt. Und ich bin eben auch vier und dann fünf, sechs, sieben, acht. Es gab noch die Planeten und die Himmelsrichtung. Und ich glaube, es ging so ein bisschen darum zu zeigen, ich bin eben ein Teil von dem Großen und dieses Mikrokosmos, Makrokosmos, wie jede Person ist alles in sich und ist eben verbunden mit allem um sich herum. Das war total schön und hat mich ein bisschen daran erinnert. Ich habe mal eine Rückführung auch machen lassen. Da habe ich auch erst mal so wie so eine kleine Yoga-Philosophie-Stunde bekommen. Und das genieße ich dann natürlich auch immer sehr, weil das interessiert mich ja total. Und irgendwann dachte ich aber, weil ich war schon ganz schön kaputt, muss ich sagen, nachdem ich durch die Mittagshitze geirrt war und dann anderthalb Stunden diese Suche schon und dann, ich musste mich sehr konzentrieren. Ich habe mir jetzt auch als Vorbereitung nochmal die Aufnahme angehört und es gab natürlich schon so ein bisschen Verständigungsschwierigkeiten. Also ich musste häufig auch nachfragen, weil ich es nicht so ganz verstanden habe und musste mich wirklich sehr konzentrieren beim Zuhören. Und dann dachte ich irgendwann so, wird es dann irgendwann auch noch mal so ein bisschen persönlicher? Und wie ging es dann weiter? Also es ging dann, ich habe gehört, bei manchen wird dann auch erstmal so ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Da war bei mir nicht so viel, sondern es war dann irgendwann, na ja, du bist so und so alt. Und dann hat er sehr so direkt in die Zukunft gegangen und hat mir dann immer so erzählt, was in den verschiedenen Jahren so passieren wird. Und es war dann zum Beispiel, ich werde, glaube ich, mit 42, 43 wohl einem Mann begegnen, der mich nicht versteht, der meinen Lebensweg nicht versteht. Mit dem werde ich dann aber ein bisschen zusammen sein, aber werde ihn eben wieder gehen lassen. Da war ich so ein bisschen, warum sollte ich dann mit jemandem zusammen sein, der mich nicht versteht? Also es hat sich für mich nicht so ganz schlüssig angefühlt. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Dann war ganz klar immer diese spirituelle Ausrichtung. Das hat er auch schon sehr früh gesagt, dass ich eben in diesem Leben ein spirituelles Leben führe und dass das einen ganz hohen Stellenwert für mich hat und dass das begründet ist durch mein Karma, weil ich eben in einem früheren Leben auch schon mit Yoga zu tun hatte und dass mich das deswegen halt in diesem Leben wieder so anzieht und dass ich halt in diesem Leben diesen Weg weitergehe. Und hat auch bestätigt, was ich auch in der Handanalyse gehört habe, dass es ganz wichtig ist, dass alle Erfahrungen, die ich sammle, dass ich die mit anderen Menschen teile. Und das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, weil das ist ja auch, was ich tue und eben auch, was ich in der Handanalyse gehört habe, was mir eben so wahnsinnig viel Freude bringt. Also das war so die Bestätigung nochmal, dass ich damit auf dem richtigen Weg bin. Und dann hieß es irgendwann, dass es auch mal gesundheitliche Probleme geben könnte und dass ich vielleicht einen Unfall haben könnte. Also ich könnte vielleicht ausrutschen. Das war so ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Die Worte haben mich nicht berührt. Und dann hieß es eben, dass ich, um das zu vermeiden, gäbe es verschiedene Dinge, die man tun kann. Zum Glück hatte ich davon auch schon gehört, dass häufig, wenn man so in diesen Palmlab-Bibliotheken ist oder so eine Lesung erhält, dass einem dann auch Empfehlungen mitgegeben werden, was man dann eben noch machen kann, wie zum Beispiel halt ein Tempelbesuch mit einem bestimmten Priester, dann kann man da eine Puja machen oder er hat dann auch immer von seinem Guru gesprochen, sein Guru könnte für mich Mantren chanten. Irgendwas von einer Kupferplatte hat er da auch gesagt und dann könnte ich diese Kupferplatte haben und das war dann, glaube ich, halt so, ja, ein Versuch, mir etwas zu verkaufen vielleicht ist es auch ein bisschen böse ausgedrückt, aber ich muss sagen, mich hat es einfach nicht angesprochen und ich mache mir auch keine Sorgen um meine Gesundheit in der Zukunft und ich glaube auch nicht, dass ich einen Unfall haben werde und natürlich weiß man das nie. Aber es ist immer wichtig, was die Worte, die man da hört, mit einem machen. Ich sehe das jetzt nicht so, ah ja, da kennt jemand meine Zukunft und weiß ganz genau, was passieren wird und ich bin jetzt irgendwie abhängig davon, sondern es geht mir eher darum, diese Worte zu hören und zu gucken, was ich damit anfange und was ich daraus mache. Und mich hat das eben irgendwie nicht angesprochen und es war dann aber auch nicht so, also er hat danach nie wieder versucht, irgendwie mir was zu verkaufen, auch am Ende des Gesprächs, also es war jetzt nicht, es war nicht besonders aufdringlich oder so, aber es war so ein kurzer Schwenk, wo ich so dachte, okay, und das habe ich irgendwie ja so nicht weiter beachtet. Dann hatte er da aber auch noch was gesagt über meinen Großvater, dass ich in diesem Leben viel Karma von meinem Großvater quasi mitbekommen hätte und dass mich das sehr beeinflusst. Da denke ich jetzt im Nachhinein, aber da hätte ich mal noch nachhaken können, das interessiert mich. Es würde mich interessieren, von welchem Großvater, weil von dem einen Großvater weiß ich quasi nichts väterlicherseits. Und von dem anderen Großvater mütterlicherseits weiß ich viel und sehr, sehr viel Gutes. Also der muss ein ganz, ganz toller Mann gewesen sein. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren. Und er hatte mir gesagt, ich könne im Anschluss jederzeit per WhatsApp ihm Fragen schicken. 3 Fragen, hat er gesagt. Und ich dachte, vielleicht hake ich da nochmal nach, was das mit dem Karma meines Großvaters auf sich hat. Dann hat er davon gesprochen, dass ich meinen Guru treffen werde. Ich glaube noch in meinen 40ern. Und dann hat er auch noch gesagt, vorher werde ich an einem Ort sein mit einem heiligen Fluss und da werde ich Blumen und Münzen in den Fluss legen und werde beten. Und es war so ein bisschen konfus, wie gesagt, manchmal war die Verständigung ein bisschen schwierig. Ich hatte nicht ganz verstanden, ob er mich dazu auffordert, ich soll zu einem heiligen Fluss fahren, aber es hörte sich dann eher nicht so an. Ich habe eher verstanden, ja, es wird eben, irgendwann werde ich an einem besonderen Ort sein und das ist irgendwie im Zusammenhang, dass ich dann auch meinen Guru treffen werde. Er war nämlich immer ein bisschen irritiert, er hatte schon ein paar Mal gefragt, wer dann mein Guru sei und auch wer mein Gott sei. Und darauf habe ich halt keine klare Antwort gegeben, sondern meinte, dass ich eben verschiedene Lehrer habe, von verschiedenen Lehrern lerne. Und häufig in Indien ist es schon so, dass eben ein Gott und ein Guru so hauptsächlich gefolgt wird. Ich hatte das Gefühl, da war er vielleicht ein bisschen irritiert bei mir. Er hat mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben, dass ich wohl noch meinen Guru treffen werde. Ich habe auch viele Empfehlungen für meine spirituelle Praxis von ihm mitbekommen und so Allgemeines, was mir gut tun würde. Also er hat so Sachen gesagt wie morgens Vogelgezwitscher zu hören. Das wäre sehr gut für mich. Und ich solle häufig in der Natur sein, ich solle in die Sterne schauen, ich solle mir den Mond angucken. Dann fragte er, wie viel Sonne wir dann in Deutschland so haben. Und dann meinte ich, naja, im Winter nicht so viel, manchmal ist es schon recht dunkel. Und dann meinte er, es ist ganz, ganz wichtig, dass ich oft in die Sonne gehe und auch in die Sonne schaue. Er hat gesagt, ich solle jeden Tag Dankbarkeit üben, meinen Eltern gegenüber, eben meinem Guru und meinem Gott gegenüber alle Namen nennen. Da hat er sich dann noch einen Witz erlaubt und meinte, ich müsste nicht alle Namen von meiner Mutter aufzählen, aber eben die Namen meiner Eltern, meines Gurus und meines Gottes. Er hat mich dann wirklich mehrfach gefragt, wer dann nun mein Gott sei. Und ich habe dann irgendwann Shiva gesagt, weil ich dachte, jetzt auf dieser Reise begleitet er mich so sehr. Dann wähle ich jetzt Shiva als mein Gott. Da war er ganz glücklich. Da hat Om Namah Shivaya gesagt. Er sagte dann, mit 50 werde ich einem Mann begegnen, der auch so spirituell sei wie ich und der ein ganz wichtiger Mensch für mich wäre, der mich auch sehr auf meinem Weg unterstützen wird. Und da meinte er, ich könne mir aussuchen, ob ich ihn mit ihm befreundet sein will oder ob er mein Boyfriend ist oder ob ich ihn heirate. Er hat halt gesagt, dass ich meine Erfüllung nicht in einer Liebesbeziehung finde, was nicht heißt, dass ich nicht auch erfüllte Liebesbeziehungen haben kann. Aber er sagte eben, die Erfüllung von meinem Leben liegt eben in der Spiritualität. Und mit 50 wird mir dann aber eben noch ein ganz wichtiger Mann begegnen. Und sowieso, also mein Leben auch vor 50 wird's nicht schlecht sein. Da lerne ich wohl ganz viel. Er meinte immer, ich werde noch ganz viel studieren und ganz viel lernen und mich halt jetzt gerade so auf das Leben dann quasi, das ist alles Vorbereitung. Und mit 50 wird dann aber noch was ganz Tolles passieren und da lasse ich dich jetzt auch nochmal live daran teilhaben.
After the 50. 50, 51, 52, 53. You make some own place and do this spiritual part you do.
One own place.
Own place, own cottage or own house, mm-hmm. own build that place.
Okay.
Spiritual place. Only for spiritual.
Mm-hmm.
That also do it that.
Mm-hmm. Nice.
That time you have many good names.
Mm-hmm.
In the meantime, you are gathering many ideas, imagination. You are writing the book. One day you were written the book. This book is author is India. That day is come in the future.
Mm-hmm.
Not my words. This is leaf. Siddha is really. Mm-hmm.
Ja, ich werde also meinen eigenen Yoga-Ort oder spirituellen Ort irgendwann haben. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz wunderbare Vorstellung. Das ist ja im Moment, sehne ich mich auch so ein bisschen danach, ortsunabhängig zu sein. Aber ich glaube, sowas verändert sich ja auch in den Lebensphasen immer wieder. Und ich kann mir total gut vorstellen, einen Ort zu schaffen, an den Menschen gehen können. Eigentlich so einen Ort, wie ich ihn mir im Moment wünschen würde, sozusagen, wo man eben hingehen kann für die Yoga-Praxis. Und ja, wie der genau aussieht, werden wir dann sehen. Ich bin daran, mich darauf vorzubereiten, Ideen zu finden und so weiter. Ich werde auch noch ein Buch schreiben. Auch darüber freue ich mich. Das kann ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, wenn ich dann mal die Zeit dafür finde. Hätte ich super viel Lust zu. Und ich werde sehr erfolgreich. Das hat mich gefreut. Er sagte auch, ich wäre sehr fleißig. You are a hard worker, hat er gesagt. Ich würde hart arbeiten. Das hatte ich. Ich habe jetzt ja die Aufnahme nochmal gehört und dachte dann, ah ja, interessant, wie stark ich ihm dazu gestimmt habe, weil ich dazu neige, zu denken, ich sei faul. Aber das ist, glaube ich, dieses Fremd- und Selbstwahrnehmung. Ich denke dann immer, ich sei faul, weil ich dann manchmal halt auch so müde, erschöpfte Momente oder Tage habe. Aber an den anderen Tagen bin ich tatsächlich sehr, sehr fleißig, kann man, denke ich, wirklich gar nicht anders sagen und auch relativ produktiv. Und er sagte eben, dass das zu Erfolg führen wird und auch das wurde mir ja in der Handanalyse gesagt, dass auf jeden Fall die Anlagen da seien, um auch finanziell erfolgreich zu sein mit dem, was ich liebe. Und das ist natürlich schön zu hören. Ich muss sagen, es kam mir dann irgendwann ein bisschen übertrieben vor, weil er sagte irgendwann, die Menschen werden sich meine Bilder zu Hause aufhängen. So erfolgreich werde ich werden. Und da dachte ich so, okay, ist das jetzt auch einfach was, was man eben den Leuten sagt, weil sie es ja auch gerne hören. Das ist natürlich dann wieder die Skeptikerin in mir. Dann habe ich aber auch gerade den Gedanken gehabt, vielleicht ist es ja auch, vielleicht kann man es ja modern interpretieren. Vielleicht ist es ja, wäre es früher gewesen, man stellt sich das Bild von jemandem hin. Heute ist es vielleicht einfach mehr Follower auf Instagram oder so. Mehr Menschen sehen mich oder ähnliches. Ich hatte sowieso ein bisschen in dem Gespräch das Gefühl, dass es einfach wirklich dieser Unterschied zwischen den Kulturen auf jeden Fall sehr deutlich wurde, weil er immer wieder irritiert auch war, aber überhaupt nicht verurteilend, wirklich gar nicht. Aber auch am Anfang, als er auf der Suche nach meinem Palmblatt war, hat er auch gefragt nach der Anzahl an Beziehungen, die ich hatte. Und dann meinte ich halt ja, dass es so ein bisschen schwierig ist zu sagen, je nachdem, was man jetzt als Beziehung zählt. Und dann meinte er irgendwann, this is very unusual in India. Das sei in Indien sehr ungewöhnlich. Da hätte man eine Beziehung, ganz eventuell zwei, aber auf keinen Fall mehr. Also ich führe natürlich ein etwas ungewöhnlichen Lebensstil für Indien oder auf jeden Fall für das nicht ganz moderne Indien. Und davon war das, glaube ich, auch schon ein bisschen geprägt. Also zumindest, wenn ich es jetzt vergleiche mit der Handanalyse, die hatte natürlich total den gleichen kulturellen Hintergrund. Und da habe ich mich so noch mehr verstanden und gesehen gefühlt. Und das war irgendwie alles so sehr, sehr schlüssig und treffend. Und hier kamen mir manche Dinge, auch der gesagt hat, so ein bisschen fernab vor. Aber es war dann trotzdem irgendwie so eine ganz, ganz spannende und interessante Erfahrung. Er sagte auch, dass ich noch ganz viel reisen werde. Ich habe dann gefragt nach Indien und er meinte, yes, India, but also other places. Also ich werde noch an viele unterschiedliche Orte reisen. Er sagte, ich würde eingeladen werden, an unterschiedlichen Orten zu sprechen und zu unterrichten. Und er meinte, dass ich auch mit 90 noch super jung aussehen werde. Das musste ich mir auch ein paar Mal anhören. Er hat dann immer irgendwas von Anti-Aging und das wird nicht, ist nicht nötig, sondern ich werde irgendwie ganz, ganz jung aussehen und ich werde positiven Einfluss auf viele Menschen haben. Und dann meinte er, die Menschen werden denken, oh, my holy teacher is very powerful. Also er hat sehr, sehr betont, dass ich noch viele Menschen positiv beeinflussen würde. Und wichtig wäre für viele Menschen, weil es mir eben sehr liegt, anderen Menschen zu helfen und dass ich eben dadurch, dass ich meine Erfahrung und die Yoga-Lehre weitergebe, ganz vielen Menschen helfen kann und dass ich das auch zurückbekomme, dass ich ganz viel Unterstützung in meiner Zukunft von anderen Menschen erfahren werde. Dann zwischendrin hieß es auch mal, dass ich auch betrogen werde oder jemand versucht, mich zu betrügen. Es war dann manchmal von Enemies die Rede, dass mir irgendwie Feinde begegnen werden. Aber anscheinend ist das nicht wirklich weiter schlimm. Irgendwie meistere ich diese Situationen wohl immer. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass ich ihm in Service bin für andere Menschen. Er hatte dann nämlich immer hinterfragt, auch meinen Job, meinen anderen Job. Er hatte ja mitbekommen, ich mache zwei Sachen beruflich, dass ich noch in einem anderen Job bin. Und da hat er dann ewig immer gefragt, ob ich da denn Service gebe, ob ich da im Service bin. Und hat sich das dann wirklich nochmal ganz genau von mir beschreiben lassen, was ich da mache. Ich hatte in dem Moment, das mir noch nicht aufgefallen, aber als ich jetzt die Aufzeichnung gehört habe, hatte ich das Gefühl, ja, es war dann irgendwie irritiert darüber, weil ich da nach meinem Verständnis eben nicht wirklich in Service bin, aber irgendwie dadurch, dass wir ja, ich bin ja in der klinischen Forschung und natürlich allgemein in der klinischen Forschung, die ist ja schon auch wichtig. Ich bin dort jetzt aber tatsächlich nicht im direkten Service. Also das könnte man sich wahrscheinlich zurecht deuten, aber es ist eben eigentlich wichtig, dass ich Service gebe. Wir haben dann noch länger auch über Meditation gesprochen. Er hat mir auch seine tägliche Meditationspraxis beschrieben. Er chantet jeden Tag 5 Minuten Om. Er hat mir noch viel über das Mantra Om erzählt. Und dann ist er aber auch wieder auf meine spirituelle Praxis und eben das Meditation. Meditation für mich total wichtig ist und auch Pranayama. Er meinte immer, Pranayama wäre wohl ganz deutlich erwähnt auf meinem Blatt. Und dass ich eben unbedingt Pranayama üben sollte, was natürlich auch sehr gut passt, weil ich fühle mich da ja wirklich immer sehr zu hingezogen und übe das auch viel. Und Meditation, und dann war ganz süß, er meinte dann, daily not necessary. Also ich muss gar nicht jeden Tag meditieren. Das ist doch auch nochmal schön, weil ich habe ja recht strenge Lehrerinnen, die sagen, jeden Tag am besten 2-mal. Und bloß kein Tag Pause. Ein Tag Pause ist ein Leben mehr auf dem Weg zur Erleuchtung. Er sagte ja schon, auf jeden Fall regelmäßig. Und bei Vollmond ist es ein Muss. Also auf jeden Fall soll ich immer, wenn Vollmond ist, meditieren. Das sei ganz, ganz wichtig für mich. Und dann meinte er irgendwann, das Ende meines Lebens sei nicht erwähnt. Er meinte, das würde nicht auf dem Blatt stehen. Ich weiß nicht, ob das generell immer so ist oder ob es jetzt einfach auf diesem Blatt nicht steht. Ehrlich gesagt wollte ich aber auch gar nicht, also ja, ich will, glaube ich, gar nicht das Ende meines Lebens kennen. Ich habe es dann eigentlich auch eher so verstanden, dass das vielleicht gar nicht feststeht oder so. Also er hat dann schon noch so ein bisschen was gesagt, von wegen, dass man ja sein Karma auch beeinflussen kann. Und da vielleicht nochmal zu diesen sogenannten Remedies, also diesen Sachen, die einem manchmal noch verkauft werden, dann in Palmlab-Bibliotheken, an Angeboten, die man danach noch machen kann. Die sind ja eben so gedacht, dass man eben, wenn jetzt dein Karma eben dir irgendwelche Schwierigkeiten im Leben voraussagen, dass es eben eine Art und Weise ist, dieses Karma zu beseitigen und darüber hinauszugehen. Aber es gibt ja ganz unterschiedliche Weise, sich von seinen Arten und Weisen, sich von seinem Karma zu lösen. Also mich haben jetzt diese Angebote dort einfach spontan so gar nicht angesprochen. Deswegen habe ich das Gefühl, meins ist es nicht. Ich hätte total gerne eigentlich, er meinte dann immer, ich habe ja mein persönliches Mantra. Das wurde mir auch aufgeschrieben. Das ist sehr, sehr lang und, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Ich hätte lieber als Aufgabe bekommen, das selbst zu chanten. Und er meinte aber eben, ich müsste es den Guru chanten lassen. Und ich habe irgendwie nach meinem Gefühl, macht es mehr Sinn, wenn ich selbst was tue, um mich von meinem Karma zu befreien, als dass ich jetzt irgendwie jemandem Geld dafür zahle, dass er was für mich macht und dann wird sich mein Karma schon auflösen oder so. Das spricht mich persönlich nicht an, aber ich weiß auch, dass andere das gemacht haben und sich dann da ein total gutes Gefühl damit haben. Und ja, letztendlich geht es ja immer darum, was sich für einen selbst stimmig und richtig anfühlt. Er hat natürlich noch ganz viel mehr gesagt. Ich muss sagen, mir fällt es gar nicht so leicht, das alles so wiederzugeben, weil es schon ein bisschen chaotisch einfach war. Ich glaube, durch die Sprachbarriere und dann immer wieder irgendwie ein bisschen diskutieren, was ist denn jetzt gemeint, war es so ein bisschen unrund und wirklich sehr, sehr anstrengend. Also das Ganze hat mich dann ja auch tatsächlich irgendwie fünf Stunden oder so, nee, mehr. Ah ja, weiß ich nicht. Ich war lange damit beschäftigt und zum Schluss wirklich ganz schön erschöpft, muss ich sagen. Aber so, wenn ich das jetzt zusammenfassen möchte, würde ich sagen, es war eine total interessante und tolle Erfahrung, die ich auf keinen Fall missen möchte, die mir auch die $100 wert waren, die ich hingeblättert habe. Und das fand ich auch noch interessant. Ich hatte dann am Telefon nämlich gefragt, was es denn kostet. Und dann hatte er mir gesagt, $150. Und ich war dann erstmal so, Dollar? Ich habe keine Dollar. Ich bin in Indien und ich habe nur Rupees. Und dann eben, ja gut, dann eben den Betrag in Rupees. Und da war ich ehrlich gesagt verunsichert, weil in Indien ist das ja wahnsinnig viel Geld. Und ich bin es irgendwie so gewohnt, als ich mal bei einem Astrologen war, das war jetzt so aus unseren Augen halt total günstig. Und ich finde $150, ich wusste ja auch noch nicht, wie lange das dauert, wie viel Zeit der sich nimmt. Und es kam mir sehr viel vor und hatte dann ein bisschen Sorge, ob das vielleicht so eine Abzocke ist. Und dann hatte ich aber nochmal einen Kontakt gefragt, der mir auch die Adresse gegeben hatte. Und der hatte mir dann zurückgeschrieben, dass eben $150 inklusive Übersetzer, hatte er noch gesagt, wohl durchaus ein üblicher Preis wäre. Und dann dachte ich irgendwie, komm, ich will das jetzt schon seit Jahren machen. Und dann habe ich dieses viele, viele Geld in Rupees abgehoben. Es kommt einem da wirklich viel Geld vorbei. Es waren dann ja, ich weiß es schon nicht mehr, weil ich musste zweimal zum Bankautomaten. Man kann ja immer nur 10.000 Rupien abheben und dann hat man halt so ein Bündel Geld schon. Und dann musste ich nochmal abheben. Und hatte dann das viele Geld und dann habe ich zum Schluss dort halt eben nochmal gefragt, ja, was bekommt er denn nun? Und dann sagte er $100. Da ist dann mir das indische Chaos zugunsten gekommen, weil er vor Ort einen anderen Preis genannt hat, als der mir am Telefon genannt wurde. Dem habe ich zu verdanken, dass ich jetzt immer noch viele Rupees habe, weil ich dann an einem Tag gar nicht mehr $50 umgerechnet ausgeben konnte. Dann haben wir irgendwie auch noch lange dann danach gequatscht. Irgendwie hat er sich, glaube ich, gefreut über diesen Besuch aus dem Westen. Und der war so ein ganz fröhlicher Mensch. Mich hat es einfach gefreut, den zu treffen. Was ich jetzt mitnehme aus dieser Erfahrung, ist vor allem dieses Staunen darüber, was in dieser Welt alles möglich ist und dass es so viel mehr gibt als das, was unser Verstand greifen kann, weil das jetzt ein Tamile in Indien die Vornamen meiner Eltern nennt und dann mir Dinge über meine Zukunft erzählt, ist schon ein sehr, sehr besonderes Gefühl. Und ja, da ist auf jeden Fall, dem wohnt ein Zauber inne und das zeigt mir, da ist so viel mehr möglich. Von der Lesung an sich, man muss ja sagen, ich bin nicht mit einer großen Lebensfrage hingekommen und ich hatte da jetzt nicht so ein Wow und ist ja krass, so eine große Überraschung oder es war jetzt für mich nicht irgendwie lebensverändernd, weltbewegend, aber das muss es ja auch überhaupt nicht sein. Es hat mich aber darin bestätigt, auf welchem Weg ich bin, dass ich da schon ganz richtig bin Das hat mir einmal mehr die Möglichkeit aufgezeigt, dass ich noch sehr viel erfolgreicher sein kann, als ich bin. Und wie gesagt, ich muss mich jetzt gar nicht den Kopf darüber zerbrechen, steht das jetzt wirklich so auf meinem Fallblatt? Sondern viel wichtiger ist für mich, was machen dann die Worte, die ich da höre? Mit mir, glaube ich das? Motiviert es mich? Oder sage ich, ist doch Blödsinn, was der da erzählt, woher soll der das dann wissen? Ich entscheide mich dafür, dass es mich motiviert, weiter an mich zu glauben, an den Weg, den ich gehe und an dieses Wunder dieses Lebens. Ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, mir noch diese 3 Fragen zu überlegen, die er mir angeboten hat, noch zu stellen. Wäre dann neugierig, was ich da zurückhöre. Ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, in meiner Zukunft noch mal eine andere Palmblatt-Bibliothek aufzusuchen. Und dann, jedes Reading ist ja auch ganz bestimmt anders. Jeder Reader ist anders. Ich kann mir vorstellen, dass ich da noch mal eine ganz neue und andere Erfahrung haben würde. Ich glaube auf jeden Fall, dass einem so ein Reading helfen kann, wenn man jetzt irgendeine brennende Frage hat oder wenn man vielleicht nicht so weiß, in welche Richtung soll ich gehen. Was ist meine Bestimmung? Was ist der Sinn des Lebens? Diese ganzen Fragen, die man sich ja doch immer mal stellt, gerade wenn man sich auch auf diesem Yoga-Weg oder spirituellen Weg befindet. Und ich bin mir sicher, dass der Weg in eine Palmblatt-Bibliothek sich total lohnen kann auf diesem Weg. Und dass es dann aber halt einfach wichtig ist, nicht das so zu sehen, da sagt mir jetzt jemand die Zukunft voraus und dann wird das alles haargenau so werden, sondern letztendlich sind es immer noch wir, die unsere Zukunft dann auch kreieren. Und wenn ich ab jetzt mich in meinem Bett verkrieche, dann werde ich ganz sicherlich nicht mit 50 Jahren ein Yoga-Ort haben oder gründen. Wir sind unserem Karma nicht einfach ausgeliefert, sondern wir haben durchaus Einfluss auf unser Leben. Ich denke, man bekommt immer genau das, was man in dem Moment braucht. Und für mich war es wirklich ein gelungener, sehr besonderer Abschluss einer gelungenen, sehr besonderen Reise. So, das ist jetzt wieder eine sehr lange Folge geworden. Jetzt zum Abschluss noch kurz was zu meinen Angeboten. Das Online-Yoga-Studio wird sich verändern. Wenn du in meinem Online-Studio bist, hast du vielleicht schon eine Mail bekommen und hast das gelesen. Ich habe mich entschlossen, mich von diesem Konzept der offenen Klassen, wo ihr spontan einfach immer kommen könnt oder nicht, wo man Einzelstunden und so weiter kaufen kann, zu verabschieden und werde in Zukunft nur noch geschlossene Kurse anbieten. Wer weiß, ob für immer, ihr habt ja gehört, ich werde noch super erfolgreich. Vielleicht habe ich irgendwann ein volles, laufendes Online-Studio oder meinen Ort, weiß ich wo, auf der Welt. Aber für den Moment hat es sich einfach rauskristallisiert, dass ich nicht unbedingt, also wenn ich mich mit den Preisen der großen Studios messen will, es halt genauso günstig anbieten möchte, dann ist das für mich einfach nicht sehr lukrativ, weil ich halt einfach nicht so eine große Menge an Menschen ansprechen kann, wie diese großen Studios ansprechen können. Also irgendwie ist es einfach auf Dauer kein sehr gewinnbringendes Geschäft. Und ich finde, man darf ja auch als Yoga-Lehrer wirtschaftlich denken, muss da immer wieder gucken, dass es sich irgendwie stimmig und ausgeglichen anfühlt. Und das hat es für 2 Jahre auf jeden Fall getan. Ich habe es geliebt und liebe es auch immer noch. Mir fällt der Abschied auch nicht leicht von diesem Konzept, weil ich es total mag und auch weiß, dass es für viele Menschen einfach super ist, so ein bisschen unverbindlich einfach kommen können, wann man Zeit hat und wenn was anderes ist, eben nicht. Aber es wird auch in Zukunft, wenn ich diese geschlossenen Kurse anbiete, immer die Möglichkeit geben, eine Aufnahme zu bekommen, so dass man auch, wenn man einen Termin nicht wahrnehmen kann, das dann nachholen kann. Und das erlaubt mir einfach so ein bisschen bessere Planung. Ihr werdet alle näheren Infos natürlich früher oder später erfahren. Es wird nämlich diesen Sommer den ersten Kurs geben, zusammen mit einer ganz wunderbaren Yoga-Kollegin. Alles Weitere, es ist noch nicht ganz spruchreif, aber du wirst es schon bald auf meiner Website, im Newsletter und so weiter lesen und auch dann bald hier im Podcast mehr dazu erfahren. Jetzt aber genug von mir für heute, das war viel. Lass mich doch gerne wissen, ob du mal in einer Palmblatt-Bibliothek warst, ob du Lust hast, in eine zu gehen, wie du darüber denkst. Alles Liebe für dich und Namaste.